Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch. Es wird im reichen Land viel zu wenig getan, um auch weniger kaufkräftigen Schichten Kulturleistungen und Kulturgüter zugänglich zu machen. Dieser glasklaren Analyse lässt Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler Taten folgen. Er legt fest, einen fixen Anteil des Umsatzes für kulturelle und soziale Werte zu verwenden. Und so gehört der Orange Riese seit der Erfindung des Migros-Kulturprozents, seit immerhin 50 Jahren, auch in Sachen Kultur zu den Großverteilern und ist als privater Förderer nicht mehr aus der Schweizer Kulturlandschaft wegzudenken. 50 Jahre Migros-Kulturprozent. Karin Salm nimmt diesen runden Geburtstag zum Anlass, um nachzufragen, welche Rolle die privaten Kulturförderer in der Schweiz spielen.
Sie kaufen bei Migros Brot, Butter, Käse, Rahm, Rüebli und Fenchel ein, ergänzen ihren Vorrat mit Spaghetti, Pelati, Reis und Mehl und packen noch diverse Pakete mit Kerzen, Batterien und Servietten samt Zahnpasta ein und zahlen dafür 58,90 Franken. Damit haben sie nicht nur eingekauft, sondern gleichzeitig ein klein wenig mitgeholfen, den Umsatz des Orangen Riesen in Schwung zu halten. Und sie haben auch dazu beigetragen, dass das Migros-Kulturprozent im vergangenen Jahr 116 Millionen Franken verteilen konnte. Geld, das in die Clubschule, ins Gottlieb-Duttweiler-Institut, diesen Think Tank für Wirtschaft und Gesellschaft geflossen ist, in die vier Parks im Grünen und in die eigentliche Kulturförderung. Oder anders gesagt, von den 116 Kulturprozent Millionen konnte die Direktion Kultur und Soziales rund 20 Millionen Franken verteilen. In eigene Projekte wie die Clubhouse-Konzerte, das Popmusikfestival M4 Music, die Kulturbüros, das Museum für Gegenwartskunst in Zürich, aber auch 3,5 Millionen Franken als Beiträge an Kulturschaffende und 1 Million in Form von Stipendien an besonders begabte Studentinnen und Studenten. So raffiniert kann Kulturförderung also sein, mit dem täglichen Einkauf der Kulturlandschaft zu etwas Dünger verhelfen. Raffiniert ja, aber auch zeitgemäß. Die Frage geht an Hedi Graber. Hedi Graber ist Kunsthistorikerin und seit bald 4 Jahren leitet sie die Direktion Kultur und Soziales, ist Herrin über 20 Kulturmillionen.
Das Engagement ist zeitgemäß. Auch nach 50 Jahren, ich würde sagen sogar aktueller denn je, wenn man schaut, was in der Gesellschaft heute für Fragen aktuell sind und wie wir mit Mitteln des Migros-Kulturprozents da einen Beitrag leisten können.
Haben Sie eine Ahnung, wie sich das auch jetzt verändert hat? Also wenn Sie behaupten, es ist zeitgemäß, muss sich das ja Migros-Kulturprozent auch der Gesellschaft angepasst haben, den Bedürfnissen. Wir haben Internet, wir wissen viel mehr, die Leute reisen.
Es ist ja interessant, wie das Kulturprozent entstanden ist. Ich nenne zum Beispiel die Clubhouse-Konzerte. Die wurden damals gegründet, vor fast 60 Jahren schon, weil die Leute nicht günstig in Sinfonieorchester-Konzerte gehen konnten. Und man hat da ein Bedürfnis entdeckt, wo man sagt, ja, die Leute sollen auch günstig mit ihren Familien in die Konzerte gehen. Also machen wir günstigere Konzerte oder interessant, auch die Parks im Grünen damals, vor 50 Jahren. Was ist das Thema Freizeit? Das war früher nicht so ein aktuelles Thema wie heute. Und da hat man gesagt, okay, was machen die Leute in der Freizeit? Sie gehen spazieren und erholen sich in den Parks. Das war damals. Und heute ist es so, dass sich das Kulturprozent natürlich, ich würde fast sagen, jedes Jahr wieder anpasst und sich diesen Fragen stellt, um genau zu wissen, was sollen wir heute tun, dass es auch eine hohe Aktualität hat.
Aber wie finden Sie denn das raus?
Es gibt natürlich globale Themen, die untersucht werden, wichtig sind. Zum Beispiel der demografische Wandel, also das ganze Thema Alter. Wir fragen uns zum Beispiel im Moment auch, was möchten eigentlich Menschen für Kultur sehen jetzt als Kulturkonsumentinnen und Konsumenten, die nicht mehr die Jüngsten sind, sondern älter werden. Was gibt es da für Möglichkeiten, wo wir sinnvoll investieren können, ohne dass wir die sogenannten Alten in Anführungszeichen in ein Ghetto drängen? Das einfach als Beispiel. Ich glaube, es gibt Themen, die wichtig sind, wie zum Beispiel auch das Thema der Migration. Was können wir machen für Migrantinnen und Migrantinnen, dass sie den Zugang zur Gesellschaft finden. Das ist ein Thema, das war vor einigen Jahrzehnten so nicht aktuell und das ist heute hochbrisant und für uns deshalb auch wichtig.
Jetzt erstaunt mich, dass Sie die Alten in Anführungszeichen erwähnen und nicht die Jungen. Ich erinnere auch eben an Ihr Projekt My Culture. Das war ja eigentlich ein Projekt, das Sie sich jetzt zum 50. Geburtstag des Mikrokulturprozents gegönnt haben, junge Kulturschaffende oder junge Leute zu unterstützen und zu animieren, dass Kultur etwas mit dem Leben, mit ihrem Leben, wirklich mit ihrer Vitalität zu tun hat.
My Culture ist ein typisches Beispiel für diese Haltung, denn My Culture hat auch gezeigt, dass man jungen Menschen Zugang zu Kultur und zum Selbermachen von kulturellen Projekten geben kann, indem man sie fragt, sagt uns, was euch wichtig ist, sagt euch, was euch interessiert und wir helfen euch dabei, eure Ideen quasi bühnenreif dann umzusetzen. Und für mich ist My Culture ein Projekt, das jungen Menschen Lust gegeben hat auf mehr Kultur, das sie sicher geprägt hat, das sicher auch ihr zukünftiger Kulturkonsum beeinflussen wird und das auch im Umfeld dieser jungen Menschen, das haben wir sehr schön gesehen, sehr viele Reaktionen ausgelöst hat.
Also ging es da vielleicht mehr darum, nicht irgendwie junge Leute dazu zu befähigen, wirklich kulturell tätig zu sein, sondern eher neue Publika irgendwie anzuzapfen?
Wir fördern ja normalerweise, sage ich jetzt, wenn kein Jubiläum ist, Profikultur. Das heisst, Kulturschaffende, die bereits ihre Laufbahn gestartet haben. My Culture hat natürlich wie beide Ziele verfolgt. Das eine jetzt quasi noch Laienkultur, also jungen Menschen Zugang zu Kultur zu geben, aber auch natürlich jungen Menschen Lust zu machen, sich diese My Culture Shows, das war ja eine schweizweite Tournee, auch anzuschauen. Und es war schön, im Publikum viele junge Menschen zu sehen, die dann auch begeistert waren.
Jetzt sprechen wir vom Mikrokulturprozent. 2006 wurden ungefähr 116 Millionen Franken ausgegeben. Jetzt in Ihrem Bereich Kultur und Soziales, Sie hatten 18 bis 20 Millionen haben Sie jährlich zur Verfügung. Das ist ein Sechstel vom ganzen Kuchen, der eben in Bildung, Freizeit, in Wirtschaft und eben in Kultur ausgegeben wird. Die Kulturförderung, also jetzt Ihr Teil, welchen Stellenwert hat das jetzt innerhalb des ganzen Mikrokulturprozents? Ist es das Flaggschiff? Ist es die kleine Schwester? Was ist es?
Die Kulturförderung ist sicher sehr bekannt. Viele Leute, wenn sie Mikrokulturprozent hören, denken an Kulturförderung und vergessen, dass ein hoher Anteil in die Bildung geht, zum Beispiel an die Clubschulen oder an die Eurocentres. Die Kulturförderung des Mikrokulturprozents hat innerhalb der Schweizer Kulturlandschaft eine eigenständige Stellung. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir kontinuierlich ausbauen und noch eigenständiger machen können, dass wir uns eben unterscheiden von einem Engagement der öffentlichen Hand, dass wir andere Freiräume haben und dementsprechend machen wir natürlich auch mit den Mitteln, die wir haben, eigene Projekte.
Also das heisst, im Vergleich jetzt zu einem Pius Knüssel oder einem Jean-Pierre Hobby oder einer Rosi Bitterli, haben Sie absolut freie Hand. Sie, Hedi Graber, hocken eigentlich im Paradies.
Das Paradies sieht schön aus. So einfach ist es natürlich nicht, wie Sie das formulieren. Was wir aber wirklich gezielt machen, und das ist ein Vorteil des Mikrokulturprozents, ist, wir können Themen setzen. Ich erinnere auch an früher, 1988 wurde das Tanzfestival Steps gegründet. Damals war die Förderung des zeitgenössischen Tanzes kein Thema in der Schweizer Kulturlandschaft. Und wir hatten eben über die Jahre jetzt mit Steps etwas etablieren können, das auch heute noch sehr gut funktioniert und das auch quasi eine Vorbildfunktion hatte, weil daraus jetzt auch die öffentliche Hand gesehen hat, man investiert in den Tanz seit ein paar Jahren immer mehr. Also ich sage mal, wir haben vielfach Anschubfunktion und andere ziehen später mit.
Also dass Sie quasi auch orten können, wo gibt es blinde Flecken, wo gibt es Lücken, dass da das Mikrokulturprozent oder Sie da einspringen können?
Die blinden Flecken, die identifizieren wir gerne dort, wo wir sagen, wir übernehmen nicht Leistungen der öffentlichen Hand. Das ist sehr wichtig. Wenn die öffentliche Hand beginnt, Leistungen abzubauen, springen wir nicht einfach ein und übernehmen diese Leistungen, sondern die sogenannten blinden Flecken sind Themen wie zum Beispiel das Tanz, habe ich schon genannt, aber auch das Thema klassische Musik. Was braucht es heute im Gebiet der klassischen Musik überhaupt noch in einem Überangebot von Veranstaltungen? Das Thema Zugang der Leute zur Kultur und damit zur Gesellschaft. Das Thema der Vermittlung, wie wollen wir unsere Projekte vermitteln. Das sind alles Themen, die uns im Moment beschäftigen. Und in ein paar Jahren werden es wieder andere Themen sein, weil sich die Gesellschaft eben ändert und auch die Bedürfnisse der Kulturschaffenden. Ich denke, das ist ganz wichtig, auch diese Bedürfnisse zu kennen, ohne dabei das Publikum zu vergessen.
Heißt das auch, dass Sie so eine Tendenz spüren, dass man in der Kulturförderung sehr gerne und sehr viel den Privaten abschiebt? Also auch in der ganzen Diskussion, wie weit soll die öffentliche Hand Kultur fördern oder nicht? Also eben, ich denke jetzt irgendwie an diesen Satz, den Pascal Guschmann gesagt hat, ich hasse Staatskultur. Also da müsste eigentlich das Mikrokulturprozent extrem lieben.
Ja, der aktuelle Entwurf des Kulturfördergesetzes sieht ja vor, dass die öffentliche Hand, der Bund, vermehrt mit Privaten zusammenarbeiten soll. Und da wurde ausnahmsweise keine Kann-, sondern eine Soll-Formulierung benutzt. Es ist sehr begrüßenswert, dass die öffentliche Hand entdeckt, was Private alles leisten, ob das jetzt Stiftungen sind oder Institutionen wie das Mikrokulturprozent. Denn ohne das Engagement der privaten Förderer sähe natürlich die Schweizer Kulturlandschaft noch einmal ärmer aus. Beim Mikrokulturprozent sind wir schweizweit tätig. Das heißt, wir haben nicht den sogenannten Kantönligeist, sondern wir können schweizweit fördern. Und das ist wahrscheinlich ein Punkt, den jetzt die Kantone oder die Städte nicht haben, weil die wirklich nur regional tätig sind. Und von daher finde ich es sehr gut, wenn das private Engagement jetzt vermehrt, geschätzt und auch thematisiert wird.
Also eben, Sie sagen, Sie schätzen das, aber sehen Sie eine Gefahr, dass man eben diese öffentliche Kulturförderung sehr gerne Teile, Tranchen den Privaten abgibt? Ich denke einfach, stelle mir vor, wir haben vorhin gesagt, Sie haben 18 bis 20 Millionen, also Sie haben fast so viel, wie die Prolifetia verteilen kann, oder?
Wenn Versuche passieren, wo man eben sagt, der Bund hat Mittel gekürzt, liebes Mikrokulturprozent, ersetze du doch bitte diese Mittel. Wir prüfen jeden Antrag, aber wir kommen eigentlich eher zu abschlägigen Lösungen und sagen, nein, wir sind nicht Lückenbüßer für das, was der Auftrag der öffentlichen Hand sein soll.
Aber haben Sie das Gefühl, dass das irgendwann mal so weit sein wird? Ich denke zum Beispiel an die Budgets der Denkmalpflege, die ja kontinuierlich jetzt in den letzten Jahren massiv zusammengekürzt worden sind. Also irgendwann kann das ja sein, dass Sie in die Situation kommen und sagen, okay, ich kann jetzt nicht aus Prinzip eben nicht Lückenbüßerin sein, ich muss es eigentlich sein, sonst geht etwas verloren.
Das Beispiel Denkmalpflege ist interessant. Wir haben gerade ein neues Fördermodell entwickelt in diesem Bereich, das zeigt, wie wir unsere wenigen Mittel in diesem Bereich sinnvoll einsetzen wollen und genau eben dort, wo die öffentliche Hand nicht vorkommt. Die Mittel, die 150'000 Franken, die wir in die Denkmalpflege investieren pro Jahr, das sehen Sie selber, ist ein ganz kleiner Klacks im Verhältnis zu den Mitteln, die Bund und Kantone investieren. Und ich glaube, da könnten wir gar keinen Ersatz leisten, auch wenn es uns dann sinnvoll erscheinen würde.
Aber ich denke jetzt an zum Beispiel an ein anderes eben Beispiel, jetzt eben die Werkbeiträge, die gestrichen werden sollen, dass man sieht, okay, nein, es fehlt tatsächlich in der Kulturlandschaft ein ganz wesentliches Instrument.
Wir sollten das Thema dann prüfen, wenn es da ist. Die Werkbeiträge sind zum Beispiel für mich im Moment kein Thema, weil die Kantone da immer noch sehr gut dabei sind. Selbstverständlich sind wir in regem Austausch mit diesen jeweiligen Ämtern und hören auch, was in der Pipeline steckt. Unsere Politik ist ja eher eine, die des aktiven Vorgehens. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass etwas fehlt, wo Kulturschaffende über ein paar Wochen lang ein Projekt erarbeiten können, ohne finanziellen Druck, dann haben wir ein wunderbares Haus in Romainmôtier, das wir zur Verfügung stellen können. Dort werden zahlreiche Projekte erarbeitet. Wenn wir sehen, dass es Themen gibt, die wir diskutieren möchten, sei es über die Kultur des Röstigrabens, gibt es die jetzt oder nicht, dann haben wir auch in Romain Mottier diesen Tagungsort. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Raum und Zeit zur Verfügung zu stellen. Und das ist anders interessant als einfach ein Werkbeitrag. Ich denke, das ist komplementär zu einem Werkbeitrag.
50 Jahre Migros-Kulturprozent, eine lange Zeit. Sie haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, doch, das ist irgendwie noch absolut zeitgemäß. Aber trotzdem in die Zukunft geguckt, haben Sie das Gefühl, das Migros-Kulturprozent wird weitere 50 Jahre auf sich vereinen oder wird irgendwann dann auch innerhalb der Migros werden Stimmen laut sagen, nein, das reicht jetzt. Wir haben 50, wir haben 60 Jahre Kultur gefördert, wie viele Milliarden ausgegeben, jetzt reicht's.
Das Migros-Kulturprozent ist in den Statuten der Migros als gleichwertiges Unternehmensziel verankert. Also zur Abschaffung des Kulturprozentes brauchte es quasi eine Statutenänderung. Heute investieren je länger, je mehr große Unternehmungen in Kultur, in Gesellschaft, in Bildung, auch unter dem Titel Nachhaltigkeit. Und dass die Migros mit dem Migros-Kulturprozent bereits seit 50 Jahren nachhaltig tätig ist, sehe ich auch für die Zukunft so. Wir haben früher angefangen als andere Firmen. Das Migros-Kulturprozent ist ja, glaube ich, auch weltweit einzigartig, eben in den Statuten verankert und ein fester Teil des Umsatzes, nicht des Gewinns. Ich hoffe natürlich, dass das Migros-Kulturprozent auch eines Tages den 100. Geburtstag feiern wird.
Und zum Schluss noch die Frage, eben, es ist ja offensichtlich ein ganz schlaues Projekt, eine schlaue Idee, eben in den Statuten verankert, also das heißt relativ fix verankert und dann einen Anteil des Umsatzes, eben nicht des Gewinns. Warum hat denn das Migros-Kulturprozent es nicht geschafft, andere große Unternehmen für diese Idee zu begeistern und sagen, okay, das machen wir auch?
Der Gründer der Migros, Gottlieb Duttweiler, war sicher eine sehr beeindruckende Persönlichkeit und die Idee zum Migros-Kulturprozent hat er dem Unternehmen quasi gegeben. Persönlich bin ich überzeugt, dass es Persönlichkeiten braucht, die so etwas in die Firma hineinbringen und sagen, wir müssen eben bei steigender materieller Macht ebenso große kulturelle und Bildungsleistungen zur Seite stellen. Und wir hoffen vielleicht auch zum 50. Geburtstag des Migros-Kulturprozent wird das die einen oder anderen inspirieren. Ich kann auch bei Vorträgen in Europa immer wieder vorstellen, wie faszinierend die Leute dieses Engagement finden. Aber mit dem Nachahmen hat es bis jetzt noch nicht geklappt.
116 Millionen Franken hat das Migros-Kulturprozent im vergangenen Jahr also ausgeschüttet, davon 20 Millionen in die eigentliche Kulturförderung. Das ist nicht wenig Geld. In der Schweiz geht man davon aus, dass jährlich etwa 2 Milliarden Franken in die Kultur fließen. Gut 1,5 Milliarden zahlen Kantone und Gemeinden. 210 Millionen Franken kommen vom Bund und die Privaten werfen 370 Millionen in den Kulturfördertopf. Etwa die Hälfte dieser 370 Millionen Franken von privater Seite sind Sponsoringgelder. 180 Millionen wären unter der Rubrik «Echte Kulturförderung» zu verbuchen. Allerdings, wirklich verlässlich und genau erhoben, sind diese Gelder der privaten Kulturförderer nicht. Beat von Wartburg ist seit bald 20 Jahren im privaten Kulturfördergeschäft dabei und leitet bei der Basler Christoph-Merian-Stiftung die Abteilung Kultur. Und Beat von Wartburg ist auch Präsident der Swiss Foundations, einem Verband, dem 47 große und wichtige Stiftungen angehören. Als Präsident der Swiss Foundations hat von Wartburg begonnen, die privaten Kulturmillionen statistisch zu erfassen und kommt zum Schluss, es müssen bis zu 250 Millionen sein, also mehr als der Bund in die Kultur investiert. Im Gespräch mit Beat von Wartburg will ich zuerst wissen, was fehlen würde, wenn Gottlieb Duttweiler vor 50 Jahren das Migros-Kulturprozent gar nie erfunden hätte.
Ja, ich möchte Hedi Graber zustimmen. Ich glaube, es würde viel fehlen. Es würde ein wichtiger Player in der Schweiz Kulturlandschaft fehlen. Es würde eine gute Idee fehlen, auch eines Förderinstruments, nämlich ein Förderinstrument, das in diesem Dreieck von Wirtschaft, Kultur und Politik nicht nur einfach Sponsoring betreibt, sondern eben tatsächlich Kulturförderung, echte Kulturförderung. Das ist vorbildlich und ich glaube, es würde noch etwas weiteres fehlen, nämlich das, was das Mikrokulturprozent auszeichnet, die Vernetzungsarbeit, die Kooperationsangebote, die das Mikrokulturprozent immer wieder leistet. Ich denke an die Kulturbüros, ich denke an die Mitarbeit bei Kultur und Ökonomie, diesem Forum für Kulturfragen. Ich denke aber auch an die Kooperationen auf Projektebene, wo das Mikrokulturprozent immer wieder verschiedene Kulturakteure, Institutionen zusammenbringt und so kulturelle Projekte ermöglicht, die die Einzelnen für sich allein oder auf sich allein gestellt nicht realisieren könnten. Und in dem Sinne ist das Mikrokulturprozent einfach schlicht unverzichtbar.
Also quasi so wie ein Zündschlüssel fast, wenn ich mir das bildhaft vorstellen will.
Ja, ja, ein Zündschlüssel, der immer wieder den Motor anwirft und Dinge in Gang bringt. Und genau das, glaube ich, ist auch die Rolle der privaten Kulturförderer. Und in dem Sinne ist das Mikrokulturprozent nicht die einzige Kulturförderinstitution, aber eine ganz, ganz, ganz wichtige. Und hier können Private überhaupt eine Vorreiterrolle einnehmen, vielleicht auch riskantere Projekte unterstützen und zu Risiko stehen. Und ich glaube, da hat das Mikrokulturprozent nicht nur gezeigt, sondern zeigt es immer wieder, dass, wie wichtig es ist und welche Jokerrolle das Mikrokulturprozent einnehmen kann im Kulturleben der Schweiz.
Jetzt haben Sie das Risiko erwähnt. Hat das einfach damit zu tun, dass die privaten Kulturförderer quasi risikofreudiger sein können als die öffentliche Hand? Ist es nur das?
Ja, ich denke, weil sie natürlich flexibler ihre Mittel einsetzen können. Es ist klar, dass die öffentliche Hand in erster Linie die Infrastruktur finanziert, die Museen, die Gehälter und so weiter. Und hier haben natürlich die Privaten auch eine dankbare Aufgabe, indem sie mit projektbezogenen Beiträgen Kulturarbeit ermöglichen können, die eben riskanter sein kann. Ich glaube, das ist schon eine ganz strukturelle Frage, dass der Staat da weniger riskante Projekte unterstützen kann. Er kann den Freiraum der Kulturschaffenden schützen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe des Staates und der Gesellschaft, diesen freien Raum aber auch dann zu nutzen. Das ist wiederum oder kann Aufgabe der Privaten sein, hier unterstützend eben zu wirken und den Kulturschaffenden zu ermöglichen, diesen Freiraum zu nutzen zugunsten des gesellschaftlichen Dialogs auch. Und in dem Sinne, glaube ich, haben die Privaten, ich habe es vorher als Joker-Rolle bezeichnet, und ich glaube, das ist so, wir haben hier eine Joker-Rolle und die wir auch durchaus mit Verantwortung wahrnehmen müssen.
Jetzt ist ja immer die Frage, wie potent sind diese privaten Kulturförderer? Es gibt ja da ganz, keine glasklaren Zahlen, oder? Das sind ja irgendwie so, dass die Stiftungen, die gemeinnützigen Stiftungen in dem Kulturbereich so etwas zwischen 160 und 250 Millionen Franken ausgeben. Die Zahlen sind nicht gesichert, man weiß das nicht so genau. Ist das schlimm?
Dass man es nicht weiß. Es wäre natürlich schön, wir könnten sagen, was der Anteil der Privaten wirklich ist an den Kulturbeiträgen und insbesondere auch der Stiftung, für die ich ja jetzt spreche. Ich glaube, dass der Anteil mit Sicherheit ein großer ist und dass es nicht nur auf den Betrag allein ankommt, sondern auf die Rolle auch die Stiftungen oder Private spielen in der Kulturförderung. In dem Sinne, dass sie vielleicht auch eben außerhalb von Subventionsverhandlungen ein ganz unverkrampfteres Verhältnis mit Kulturschaffenden aufbauen können und versuchen, Projekte zu ermöglichen, die eben im Rahmen einer staatlichen Kulturförderung gar nicht möglich wären, dass da etwas entstehen kann, was einfach auch wichtig ist für das Kulturleben.
Aber eben, ich möchte jetzt bei diesen ungesicherten Zahlen bleiben. Sie als Präsident der Swiss Foundations, der sich jetzt bemüht darum, gesicherte Zahlen zu haben, heißt das einfach zu sagen, die Privaten, die haben so und so viel Muskeln, wir müssen so und so ernst genommen werden? Oder warum Ihr Interesse, da genaue Zahlen zu haben?
Ja, tue Gutes und sprich darüber ist sicher ein Motiv. Es geht darum, auch zu zeigen, dass der Stiftungsstandort Schweiz zum Beispiel im Bereich der Kulturförderung leistungsfähig ist. Wir wissen, dass die Stiftungen rund 1 Milliarde Franken ausgeben. Rund 17-25%, wie gesagt, man weiß es nicht so genau, sind in der Kulturförderung aktiv. Also können wir genau von den Zahlen ausgehen, die Sie genannt haben. Und ich glaube, das ist doch auf nationaler Ebene ein wichtiger Beitrag an das Kulturleben in der Schweiz. Und in dem Sinne wünschten wir uns natürlich auch, dass wir ernst genommen werden, zum Beispiel in einem Kulturfördergesetz, aber auch sonst, dass wir als Private hier einen wichtigen Beitrag leisten.
Sie erwähnen das Kulturfördergesetz, da ist ja eigentlich quasi die einzige wirklich griffige Formulierung, betrifft ja eigentlich die Privaten. Da steht ja eben der Bund, das heißt die Pro Helvetia und das Bundesamt für Kultur, kann, aber vor allem auch soll mit Privaten zusammenarbeiten. Heißt das, dass in Zukunft die Privaten wichtiger werden? Wie ist Ihre Einschätzung?
Wenn diese Aussage im Gesetz nur aus finanzpolitischen Überlegungen reingekommen ist, also im Sinne, wir möchten zurückfahren bei den Kulturausgaben, damit die Privaten das übernehmen, dann sind wir natürlich überhaupt nicht glücklich und einverstanden damit, sondern im Gegenteil, wir möchten eben in dieser Komplementarität mit dem Staat ernst genommen werden. Wir können Projekte finanzieren, der Staat kann Infrastruktur aufrechterhalten und finanzieren. Und in dieser Komplementarität, in dieser Partnerschaft funktioniert es. Aber es kann nicht funktionieren, wenn man auf der einen Seite abbaut und denkt, dass die Privaten hier in die Lücke springen. Da gibt es doch, glaube ich, staatliche Aufgaben, die der Staat einfach wahrzunehmen hat. Und das gilt im Übrigen nicht nur für die Kultur, sondern das gilt auch für den sozialen Bereich, das gilt für den Umweltbereich und so weiter. In dem Sinne, glaube ich, muss der Staat sich über seine Kernaufgaben und die Politik muss sich Gedanken machen, was sind seine Kernaufgaben. Und es ist klar auch, dass ich natürlich als Vertreter jetzt auch eher des Kulturbereichs natürlich mir wünschen würde, dass der Staat sich im Bereich der Kultur sicher nicht zurückzieht, sondern im Sinne auch der gesellschaftlichen Identitätsbildung und auch im Sinne einer reichen Kulturlandschaft Schweiz, dass er sich hier weiter engagiert.
Was ist jetzt Ihre Einschätzung? Sie sind ja lange im Geschäft bei der Christoph-Merian-Stiftung und jetzt eben auch als Präsident der Swiss Foundations. Wie interpretieren Sie jetzt eben diesen Absatz im Kulturfördergesetz? Ist das eher finanzpolitisch gedacht, dass sich der Bund da elegant rausziehen will und das den Privaten eher zuschieben will? Was ist Ihre Einschätzung auch aufgrund Ihrer Erfahrung?
Gut, das Gesetz bestimmt das nicht in dem Sinne, sondern es ist immer das jeweilige Parlament, das das Gesetz dann auszulegen hat. Das ist überhaupt nicht gesagt, jetzt auch durch den zweiten Entwurf, dass das so sein muss, wie Sie befürchten. Ich denke, ein mutiges Parlament kann das ganz anders beschließen. Aber es ist auch klar, es ist nicht wirklich ein positives Signal. Und das hätte ich mir eigentlich jetzt gesetzgeberisch gewünscht, dass die Kultur, wenn sie schon ein Gesetz bekommt, jetzt auch ein mutiges Gesetz bekommt. Ein Gesetz, das diesen Namen Kulturförderung auch verdient und nicht nur ein Kulturgesetz ist, sondern ein tatsächliches Fördergesetz ist.
Ich habe Hedy Graber aus Madame Kulturprozent das gefragt. Ich möchte auch Sie zum Schluss unseres Gesprächs fragen, Beat von Wartburg. Das Mikrokulturprozent, eine tolle Erfindung, eben statuarisch verankert, aber auch irgendwie, dass das Geld nicht am Gewinn orientiert ist, sondern am Umsatz. Und ich habe Hedy Graber gefragt, warum eigentlich nicht mehr große Firmen das kopiert haben. Gesagt haben, da hat wir eine gute Erfindung, wir kopieren das.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann jetzt als Stiftungsvertreter einfach sagen, viele große Stiftungen haben sich für eine andere Fördervariante oder ein anderes Förderinstrument entschieden, nämlich die Institution der Stiftung. Da haben Stiftungen gegründet. Wir haben bei unseren 47 Mitgliedern einige große Firmen, die mit ihren Stiftungen vertreten sind und die Großartiges leisten. Ich glaube, ich möchte das eine nicht gegen das andere ausspielen. Ich würde mir wünschen, dass das Mikrokulturprozent auch bei anderen Firmen und Unternehmen als Vorbild dienen kann und dass es sich vervielfältigt in dem Sinne. Aber entscheidend ist vor allem, dass es so Instrumente gibt, egal wie sie jetzt in welcher rechtlichen Form sie daherkommen und wie sie finanziert werden. Hauptsache, sie werden finanziert und Hauptsache, ihre Wirksamkeit ist da und sie können für die Kultur etwas leisten.
Beat von Wartburg, herzlichen Dank für dieses Gespräch.